Yoga und Erleben. Was ist Yoga? Vierter Teil. Worte Sri Aurobindos. Die Menschheit ist nicht die höchste Gottheit. Gott ist mehr als die Menschheit. Aber auch in der Menschheit haben wir ihn zu finden und ihm zu dienen. Wir arbeiten auf eine allgemeine Erneuerung der Welt hin, bei der die gegenwärtige europäische Zivilisation durch eine spirituelle Zivilisation ersetzt werden soll. In diesem Wandel ist die Auferstehung der asiatischen Völker und besonders Indiens ein wesentlicher Faktor. Durch eine umfassende vedantische Bewegung kann das Werk der Erneuerung vollbracht werden. Ein starkes spirituelles Fundament ist notwendig. Yoga ist keine fixierte Übungsweise, sondern man kann das ganze Leben als ein Mittel zum Yoga nutzen. Alles Leben ist Yoga. Yoga beschränkt sich nicht auf eine gewisse Zeit und auf die Yogamatte, sondern die Erde und unser gesamtes Leben sind unser Übungsfeld. Bevor wir aber Yoga praktizieren können, müssen wir wissen, was Yoga ist. Das Aneignen von theoretischem Wissen über die Methoden und Ziele des Yoga ist für die Praxis unerlässlich und der Ausgangspunkt. Wissen über den Yoga zu besitzen ist gut. Besser aber ist es, den Yoga zu leben. Daher besteht unser nächstes Anliegen darin, Anregungen und Ratschläge zur Praxis des Yoga im Alltag einzuholen. Wie setze ich mein Wissen in die Praxis um? Das ist der Weg zur Vollkommenheit und der zweite Schritt. Der dritte Schritt besteht darin, im Zustand des Yoga zu sein, den Yoga verwirklicht zu haben. Ein bewusstes und lebendiges Zentrum des yogischen Bewusstseins und in der yogischen Kraft in der Welt zu sein. Das ist vollkommen. Zu wissen ist gut. Zu leben ist besser. Zu sein ist vollkommen. Nur wenn wir wissen, können wir auch eine bewusste Entscheidung treffen, Yoga praktizieren zu wollen oder nicht. Yoga ist keine moderne Erfindung, sondern ein uraltes und zeitloses Eigentum des Menschen. Hinweise über Yoga finden wir bereits 3000 vor Christus im Veda. Der Veda ist das älteste erhalten gebliebene Dokument in der Bibliothek der Menschheit. Veda bedeutet Wissen. Es ist das Wissen von den ewigen Wahrheiten, die Gott den großen Rishis, den Sehern des vedischen Zeitalters, geoffenbart hat. Diese Offenbarungen, die bereits vor 3000 vor Christus mündlich von den Rishis an auserwählte Schüler weitergegeben wurden, sind von dem weisen Vyasa in einer sehr alten Sprache niedergeschrieben worden, dem Sanskrit. Das Wort Yoga ist solch ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet anjochen, anschirren, zusammenbinden, verbinden. Das, was man miteinander verbindet, ist miteinander vereint. Es bildet eine Einheit. Und das, was miteinander in der Einheit ist, ist auch in Harmonie miteinander. Harmonie ist die Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen. Deshalb kann man sagen, Yoga ist der Zustand von Einheit und Harmonie. Wer oder was ist nun mit wem oder was im Zustand des Yoga, also in Harmonie und Einheit? Es ist das menschliche Bewusstsein, das mit dem höchsten Bewusstsein, dem Göttlichen, in Harmonie und Einheit ist. Die vedischen Rishis haben eine Hierarchie von Bewusstseinsebenen entdeckt und erforscht, die in der Materie beginnt und wie eine Stufenleiter aufsteigt durch die Ebenen des Lebens, der Seele und des Denkens zu den Ebenen der höchsten spirituellen Existenz, das göttliche Bewusstsein genannt. Die Reise des Menschen, sein Aufstieg hin zu dieser höchsten Wahrheit spiritueller Existenz, diese Bemühung, sich mit dem Göttlichen zu einen, wird Sadhana genannt. Im Veda findet sich ständig dieses Bild von der Reise, vom Vormarschen der Seele auf dem Pfad der Wahrheit, indem sie auf jenem Pfad voranschreitet, steigt sie auch auf und entdeckt und betritt dabei Bewusstseinsebenen, die dem natürlichen Menschen unzugänglich sind. Neue Ausblicke der Kraft und des Lichtes öffnen sich ihrem inneren Streben. Sie erlangt durch heroische Anstrengung ihren höchsten spirituellen Besitz. Das Leben des Menschen war den Sehern eine Mischung von Wahrheit und Falschheit, eine Bewegung von Gebundenheit zu unendlicher Freiheit, von Sterblichkeit zur Unsterblichkeit, von Dunkelheit zum Licht einer göttlichen Wahrheit, deren Wohnstätte oben im Unendlichen ist. Diese göttliche Wahrheit kann aber hier in der Seele und im Leben des Menschen errichtet werden. Der zentrale Gedanke des Veda ist die Eroberung der Wahrheit aus der Dunkelheit der Unwissenheit. Und mit der Eroberung der Wahrheit auch die der Unsterblichkeit. Es ist der Kampf zwischen den spirituellen Kräften von Licht und Dunkelheit, Wahrheit und Falschheit, Wissen und Unwissenheit, Tod und Unsterblichkeit in einer symbolischen Bildersprache. Auf diesen Grundvorstellungen errichteten die vedischen Weisen eine psychologische Disziplin, die zur höchsten Spiritualität führte und den Kern des späteren indischen Yoga enthielt. Der Veda ist die Schöpfung eines Zeitalters, in dem das Denken durch andere Methoden als die unserer logischen Vernunft erfolgte. Die Rishis verließen sich damals auf innere Erfahrung und die Intuition, um das Wissen von der höchsten Wahrheit zu erlangen. Ihr Ziel war Erleuchtung, nicht logische Überzeugung. Ihr Ideal der inspirierte Seher, nicht der präzise logische Denker. Der Rishi war nicht der Autor der Hymne, sondern der Seher einer ewigen Wahrheit. Die Sprache des Veda ist ein Rhythmus, der nicht vom Intellekt geschaffen ist, sondern gehört wird. Ein göttliches Wort, das sich dem inneren Gehör des Menschen offenbarte, der sich zuvor auf den Empfang des höchsten Wissens vorbereitet hatte. Es war das Zeitalter der Intuition. Die Tradition des Singens vedischer Hymnen wurde im Jahre 2003 in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Hier ein kurzer Auszug.
Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता.
Die Dichter der vedischen Hymnen waren Seher und Hörer der Wahrheit, Rishis. Sie waren im Besitz einer hohen, mystischen und verborgenen Wahrheit und Träger einer Sprache, die für göttliche Erkenntnis akzeptabel ist. Es war eine Sprache voll mit geheimen Worten, deren Bedeutung nur dem Seher bekannt war. Denn sie waren der Auffassung, dass die spirituellen Wahrheiten für den gewöhnlichen Menschen ungeeignet, sogar gefährlich seien, dass diese die Weisheit in ihrer Substanz mindern, entstellen oder missbrauchen würden. Daher kleideten sie ihre Sprache in Worte und Bilder, die bewusst zweideutig gehalten wurden. Dem Auserwählten gaben sie einen spirituellen Sinn. Für sie waren es heilige Worte, wirkungsvolle Symbole einer spirituellen Erfahrung und psychologischen Disziplin der Selbsterkenntnis. Für die Masse waren es Formeln und Zeremonien eines äußeren Rituals, die für die damalige Religion geschaffen wurden. In diesem Zeitalter wurde durch die Vorväter der Menschheit eine große Zivilisation in Indien begründet. Nach dieser Wahrheitssuche kam es zu einem fortschreitenden Verlust der Wahrheiten des Veda. Das Zeitalter der Intuition verlor sich in der Morgendämmerung des Zeitalters des Intellekts, dem vedantischen Zeitalter, das sich bemühte, von dem alten Wissen zu bewahren oder wiederzugewinnen, was noch zu erlangen war. Für jene, die nach den Rishis kamen, war der Veda ein Buch des höchsten Wissens, eine Offenbarung, eine erhabene Äußerung ewiger Wahrheit, wie sie in der inneren Erfahrung inspirierter und halbgöttlicher Denker gesehen und gehört worden war. Die heiligen Verse galten als erfüllt von göttlicher Bedeutung, und sie wurden von den Denkern der Upanishaden, den Weisen des vedantischen Zeitalters, als die profunden und prägnanten Keimworte der Wahrheit aufgenommen. Die Brahmanas und die Upanishaden sind die Dokumente dieser Epoche indischer Spiritualität. Sie nahmen den heiligen Text und das heilige Ritual des Veda als Ausgangspunkt für eine Neuformulierung spirituellen Denkens und spiritueller Erfahrung. Die Metaphorik der Upanishaden ist zum Teil nach jener des Veda entwickelt. Die Upanishaden wichen nicht in revolutionärer Weise von den vedischen Grundgedanken ab, sondern setzten es fort und stellten es bis zu einem gewissen Grad in einer erweiternden Umwandlung in dem Sinne dar, dass all jenes nun offen zum Ausdruck gebracht wurde, was in der vedischen symbolischen Sprache als Mysterium und Geheimnis verborgen gehalten wurde. Es war die Blüte der Philosophie. Die Upanishaden sind tiefgründige religiöse, heilige Schriften, eine Aufzeichnung der tiefsten spirituellen Erfahrungen und Dokumente offenbarender und intuitiver Philosophie eines unerschöpflichen Lichts, einer unerschöpflichen Kraft und Weite und zugleich spirituelle Dichtung von einer absoluten Inspiration. Es handelt sich hier um den Ausdruck eines Zeitalters, in dem Philosophie, Religion und Dichtung eins werden, weil diese Religion weder in einem Kult endet, noch auf ein religiös-ethisches Streben begrenzt ist, sondern sich zur unendlichen Entdeckung Gottes, des Selbstes, unserer höchsten und gesamten Wirklichkeit von Geist und Sein erhebt und aus einer Ekstase in erleuchteter Erkenntnis und erfüllter Erfahrung spricht. Diese Philosophie ist keine abstrakte intellektuelle Spekulation über Wahrheit, kein Gebilde des logischen Verstandes, sondern Wahrheit, gesehen, gefühlt, gelebt, besessen vom innersten mentalen Geist und der innersten Seele. Diese Dichtung ist das Werk eines Zeitgeistes, das die Wunder und die Schönheit der seltensten spirituellen Selbstschau und die tiefste erleuchtete Wahrheit von Selbst, Gott und Universum ausdrückt. Hier erreicht das intuitive Mental und die persönliche psychologische Erfahrung der vedischen Seher einen höchsten Gipfel, auf dem der Geist, wie es in einem Ausspruch der Katha Upanishad heißt, seinen eigenen Körper enthüllt, das eigene Wort offenbart und die Schwingung von Rhythmen aufdeckt, die die Seele aufbaut und erfüllt, auf den Höhen der Selbsterkenntnis ansiedelt. Die Upanishaden sind nicht nur eine Offenbarung für den Intellekt allein, sondern auch für die Seele und das gesamte Wesen. Es sind nicht intellektuelle Gedanken und Aussprüche, sondern spirituelles Hören. Die Upanishaden wurden zur Quelle nicht nur von einigen der reichsten und tiefsten Religionen der Welt, sondern auch von einigen der subtilsten metaphysischen Weisheitslehren. Die Upanishaden waren eine Quelle, zu der man ständig zurückkehrte, um Licht zu finden, und die nie versagte, neue Erleuchtung zu verschaffen. Der Buddhismus mit all seinen Entwicklungen war nur eine Neuformulierung einer Seite ihrer Erfahrung, wenn auch von neuem Standpunkt und mit frischen Begriffen intellektueller Abgrenzung und Schlussfolgerung. Dergestalt verändert in der Form, aber kaum in der Substanz, trug er sie durch ganz Asien und westwärts nach Europa. Die Gedanken der Upanishaden finden sich wieder in den Lehren und Ideen von Pythagoras und Plato. Sie bilden die tiefsten Gedanken des Neuplatonismus und der Gnostik, mit deren beträchtlichen Auswirkungen auf das philosophische Denken des Westens. Der größte Teil der deutschen Metaphysik ist seiner Substanz nach kaum mehr als eine intellektuelle Entwicklung jener großen Wirklichkeiten, die in dieser alten Lehre mehr spirituell gesehen werden. Es gibt kaum einen zentralen philosophischen Gedanken, der nicht eine Autorität, einen Keim oder einen Hinweis in diesen alten Schriften fände. Und selbst bei den wichtigsten Verallgemeinerungen der Naturwissenschaft findet man ständig Formeln angewandt, die ihrer ursprünglichen, weitesten Bedeutung nach in der tieferen Wahrheit des Geistes bereits von den indischen Weisen des vedantischen Zeitalters entdeckt worden waren. Die Upanishaden sind Vedanta, ein Buch der Erkenntnis, in einem höheren Grad als selbst die Veden, aber Erkenntnis in dem tieferen indischen Sinn des Wortes Wissen, Jnana. Dem tieferen Sinn nach ist Wissen kein bloßes Denken oder Abwägen der Vernunft, nicht als Erstreben oder Erfassen einer mentalen Form der Wahrheit von Seiten des intellektuellen Mentals, sondern ein Schauen der Wahrheit mitten der Seele und ein Leben ganz in ihr aus der Kraft des inneren Wesens. Ein spirituelles Erfassen durch eine Art Identifikation mit dem Gegenstand der Erkenntnis. Und weil diese Art unmittelbarer Erkenntnis nur durch ein integrales Erkennen des Selbstes vervollständigt werden kann, war es das Selbst, das die vedantischen Seher zu erkennen suchten, worin sie zu leben und mit dem sie durch Identität eins zu sein trachteten. Durch diese Bemühung gelangten sie leicht zu der Schau, dass das Selbst in uns eins mit dem universalen Selbst aller Dinge ist und dass dieses Selbst wiederum dasselbe wie Gott und Brahman ist, ein transzendentes Sein oder eine transzendente Existenz. Und sie sahen, fühlten, lebten in der innersten Wahrheit aller Dinge des Universums und der innersten Wahrheit des inneren und äußeren Menschseins durch das Licht dieser einen und vereinigenden Vision. Die Upanishaden sind epische Hymnen der Selbsterkenntnis, Welterkenntnis und Gotterkenntnis. Anschließend folgte eine Epoche von Philosophien und Yoga-Systemen, die das emotionale, ästhetische und willenhafte Wesen als Instrumente spiritueller Verwirklichung benutzten. Der Bhakti-Yoga, der Pfad der Herzenshingabe, strebte danach, die höchste Liebe und Seligkeit zu erfahren. Er wählt die emotionale und ästhetische Macht der Seele und richtet sie auf das Göttliche. Der Karma-Yoga, der Pfad des Wirkens, wählt als sein Instrument den Willen. Er macht das Leben zu einer Darbringung an das Göttliche. Der Raja-Yoga, der Yoga der Selbstbeherrschung, benutzt das mentale Wesen als sein Instrument. Er konzentriert sich auf den subtilen Körper und macht diesen zu seinem Feld der spirituellen Verwirklichung. Diese Epoche wird repräsentiert von den beiden mächtigen Epen Mahabharata und Ramayana. Ab dem 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstand der heute so populäre Hatha-Yoga, der jüngste der alten, großen Yoga-Wege. Seine volle Blüte erreichte er um das 10. Jahrhundert. Der Hatha-Yoga wählt den Körper und das Nervensystem, das Vital, zur Verwirklichung des göttlichen Bewusstseins. Er sucht danach, den grobstofflichen Körper zu spiritualisieren. Aber die wahre Methode, die zur Entdeckung des Geistes in der Materie führen soll, wurde bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Die Entwicklung des Yoga von der Zeit nach dem vedischen Zeitalter bis hin zur Blüte des Hatha-Yoga, 1000 vor Christus bis 1000 nach Christus, wirkte auf die Auflösung des alten vedischen Denkens und der alten vedischen Kultur hin. Die Ausgeglichenheit, die von den alten Mystikern zwischen dem Äußeren und dem Inneren, dem materiellen und dem spirituellen Leben gewahrt wurde, löste sich immer mehr auf. Das führte schließlich zu Asketentum, Entsagung und Weltflucht. Der Yoga zog sich in geheime Schulen und asketische Einsiedeleien zurück. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts leiteten dann große Yogameister die moderne Renaissance des Yoga ein. Sri Ramakrishna, ein bedeutender hinduistischer Mystiker, der mit den verschiedenen Religionen experimentierte. Vivekananda, der als erster Hindu vor dem Weltparlament der Religionen sprach und erstmals den Yoga einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte. Yogananda, der den Yoga vor allem im Westen bekannt machte. Ramana Maharishi, ein indischer Heiliger und einer der berühmtesten Weisen des 20. Jahrhunderts. Und Sri Aurobindo, indischer Politiker und Revolutionär, Philosoph, Dichter, Mystiker und Yogi, Schöpfer des integralen Yoga, der das Wissen des Westens mit den Weisheitslehren und spirituellen Traditionen Indiens vereint. Heute sehen wir, wie der Yoga, das Kind unvordenklicher Zeiten, aus seinen geheimen Schulen und asketischen Einsiedeleien wieder auftaucht und sich seinen Platz in unserer modernen Gesellschaft sucht. Heute sehen wir, wie der Yoga zu vedischen Zeiten nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten, nun allen Menschen zugänglich ist. Heute sehen wir aber auch, dass der Yoga sich selbst erst wiederentdecken muss, will er in das moderne Leben der Menschen eingehen. Gegenwärtig beschränkt er sich vor allem auf den körperlichen Aspekt und sucht nach vollkommener Gesundheit in diesem Bereich. Lediglich körperliche Gesundheit zu begründen, ist nicht sein tiefster Wahrheitsgrund und seine unvergängliche Absicht. Harmonie zu begründen, ist sein Wesen. Einheit zu schaffen, ist seine Absicht. Einheit und Harmonie von Mensch, Natur und Gott. Alle Probleme des Daseins sind im Wesentlichen Probleme der Harmonie und des Getrenntseins. Probleme entstehen aus der Wahrnehmung einer unaufgelösten Disharmonie und dem unbewussten Verlangen nach einer unentdeckten Einheit. Genau diese Probleme löst der Yoga. Der Yoga verspricht dem Menschen, ihn nach innen bis in seine geheimsten Heiligtümer und empor bis in die höchsten Höhen seiner Existenz zu führen, in seine Seele und in seinen Geist. Dort, wo sich alle Daseinsprobleme im Bewusstsein der Einheit und Harmonie auflösen werden. Dort existiert kein Getrenntsein und keine Disharmonie. Doch dazu muss der Mensch das wahre Wesen und die eigentliche Absicht des Yoga wiederentdecken. Heute stehen wir auf der Stufe zum subjektiven Zeitalter, eine Epoche, in der die Entdeckung der inneren Reiche des Menschen vorherrschen wird. Diese Entdeckung und Beherrschung der inneren Reiche ist ein wesentlicher Schritt auf den Stufen der menschlichen Entwicklung. Die Rishis des vedischen Zeitalters legten den Grundstein dazu. Doch war dieses Wissen nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Nun ist die Zeit gekommen, dass es der Menschheit als Ganzes möglich wird, auf dem Pfad des Yoga zu wandeln, der höchsten Wahrheit entgegen, dem Wahrheitsbewusstsein, wie es im Veda heißt, dem Supramental, wie es im integralen Yoga Sri Aurobindos heißt. Diese Entdeckung und Beherrschung der inneren Reiche ist ein wesentlicher Schritt auf den Stufen der menschlichen Entwicklung. Die Rishis des vedischen Zeitalters legten den Grundstein dazu. Doch war dieses Wissen nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Nun ist die Zeit gekommen, dass es der Menschheit als Ganzes möglich wird, auf dem Pfad des Yoga zu wandeln, der höchsten Wahrheit entgegen, dem Wahrheitsbewusstsein, wie es im Veda heißt, dem Supramental, wie es im integralen Yoga Sri Aurobindos heißt.